Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin.
Schönen guten Abend zusammen. Sollen Frauen im Fußball das Gleiche verdienen wie Männer? Ein Thema heute im Sport, Christine.
Genau, Stichwort Gleichberechtigung in 15 Minuten. Guten Abend.
Das sind die Themen an diesem Dienstag. Corona-Regeln für den Herbst. Auf den Vorschlag des Bundes folgt deutliche Kritik. Die Länder fordern Nachbesserungen. Razzia bei Donald Trump. Das FBI durchsucht das Anwesen des Ex-Präsidenten in Florida, wohl wegen mitgenommener Dokumente aus dem Weißen Haus. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das fordert der Kanzler beim DFB. Nach ihrem gefeierten Auftritt bei der EM sollen die Fußballerinnen nicht mehr schlechter dastehen als die Männer. Vor wenigen Stunden trafen sich Bund und Länder zu einer virtuellen Gesundheitsministerkonferenz. Schließlich gibt es neben Krieg und Energiekrise immer noch eine Pandemie, die uns in einigen Monaten wieder viel stärker herausfordern könnte. Für den Herbst hat die Bundesregierung diesen Plan vorgelegt. Die Maske bleibt Pflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Außerdem soll es eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geben. Die Länder könnten die Maskenpflicht noch ausweiten, beispielsweise auf den Nahverkehr, auf Schulen oder auf die Gastronomie. Die Länder, das wurde heute deutlich, sind nicht begeistert. Und beim Thema Impfen kochen die Gemüter richtig hoch. Britta Spiekermann.
Wer darf rein und wer nicht im Herbst? Die Länder sollen Maskenpflicht in Innenräumen vorschreiben können, es sei denn, man ist getestet, frisch genesen oder erst vor 3 Monaten geimpft. Es besteht Gesprächsbedarf über den Entwurf auf der Sonderkonferenz. Viele Lücken heißt es, gute Grundlage heißt es auch und viel Enttäuschung. Der Wunsch nach Klarheit in der Vielstimmigkeit erscheint übermächtig.
Wir haben Auffrischungsimpfungen, Empfehlungen für alle nach Rücksprache mit dem Hausarzt, die STIKO ab 70. Die Europäische Arzneimittelagentur ab 60. Was sollen die Menschen draußen zu diesem Thema noch denken?
Es ist jetzt das 3. Jahr Pandemie und wir müssen insbesondere, das ist auch ein Wunsch der Gesundheitsminister und Gesundheitsministerinnen, dass wir Regelungen finden, die die Menschen noch verstehen.
Lauterbach hatte den Gesetzentwurf mit FDP-Justizminister Buschmann ausgehandelt. Doch viele Liberale sind unzufrieden mit dem eigenen Minister. Und Karl Lauterbach, er hat erneut die 4. Impfung für im Prinzip alle empfohlen. Schon wieder. Die Ständige Impfkommission lehnt das ab und ist auch heute sauer, so Professor von Kries, Mitglied der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Es wäre besser, wenn Lauterbach seine Zunge etwas besser im Griff hätte. Der Widerstand wächst nicht nur bei der STIKO.
Wenn man jetzt sagt, die Impfung gilt nur für 3 Monate, dann signalisiert das den Leuten, sie schützt mich vielleicht nur für 3 Monate. Und das ist nicht wahr. Die Impfung schützt viel, viel länger. Sie schützt sicherlich deutlich länger, gerade vor der schweren Erkrankung. Und darauf kommt es ja an. Und deshalb finde ich das hier schon problematisch, dass so eine Regelung eingeführt wird.
Der Bundestag soll das neue Infektionsschutzgesetz im September beschließen. Noch herrscht politischer und wissenschaftlicher Streit. Es überwiegt Verärgerung und Verwirrung.
Und wie sich die Infektionszahlen im Herbst entwickeln könnten, darüber haben unsere Online-Kollegen mit einem Corona-Modellierer gesprochen. Das können Sie nachlesen in unserer ZDF-Heute-App. Seit heute gilt der Gas-Notfallplan der EU zur Vorbereitung auf einen möglichen Stopp russischer Lieferungen. Er sieht in jedem Land freiwillige Gaseinsparungen von 15% vor. Der Chef der Bundesnetzagentur Müller warb im ZDF dafür, in Deutschland sogar 20% einzusparen. Mit den EU-weiten Einsparungen könne dies dazu beitragen, dass genug Gas da sei, um gut durch Herbst und Winter zu kommen. Zum Krieg in der Ukraine. Die USA haben weitere Militärhilfen in Höhe von 1 Milliarde Dollar angekündigt, darunter Munition und Panzerabwehrraketen. In der Ukraine gehen die Gefechte im Süden und Osten des Landes unvermindert weiter. Unsere Reporterin Anne Brühl war mit ihrem Team an der Kampflinie bei Cherson unterwegs.
Sie kämpfen mit Waffen, die 80 Jahre alt sind. Wir sind nahe der Front bei Cherson. Die ukrainische Armee hat uns mitgenommen zu einer ihrer Stellungen. Wir brauchen so viele Waffen wie möglich in allerkürzester Zeit, damit wir diesen Krieg schnell beenden können. Ich möchte betonen, dass heute die Ukraine nicht nur ihr eigenes Territorium, Frauen und Kinder verteidigt, sondern auch Europa als Ganzes. Die Schützengräben haben die Russen ausgehoben, die Ukrainer haben die Position zurückerobert. Die Soldaten nennen uns nur ihre Kampfnamen. Gerade erholen sie sich von Angriffen, die auch immer wieder Dörfer in der Nähe treffen. Vor 4 Tagen waren die Russen so verrückt, das Dorf mit Streubomben anzugreifen. Im Frontgebiet treffen wir ein Ehepaar, das mitten in der Kampfzone lebt. Sie schießen die ganze Zeit, Tag und Nacht, mit allem, was sie haben. Das ist normal. Jede Begegnung hat die ukrainische Armee organisiert. Stolz zeigen die Soldaten uns zerstörtes russisches Kriegsgerät. Das Z ist gut zu sehen.
An der südlichen Front vermeldet die Ukraine in den letzten Wochen Erfolge. Angeblich sind 50 Dörfer, die sich in russischer Hand befunden haben, zurückerobert. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Nachrichten nicht.
Immer wieder hören wir in der Ferne Artillerielärm, sehen am Horizont Raketeneinschläge. Der Kampf um die Front im Süden geht wohl in die entscheidende Phase.
Vor diesem Krieg sind laut UN-Flüchtlingshilfswerk über 10 Millionen aus dem Land geflohen. In Deutschland haben die Behörden seither knapp 1 Million Menschen aus der Ukraine registriert. Wer nicht in andere Länder weiterreiste oder wieder zurückging, blieb meist in größeren Städten wie Hannover, Dortmund oder Berlin. Dort in Berlin kommen immer noch jeden Tag mehrere hundert an, was langsam zu Problemen bei der Unterbringung führt. Aus der Hauptstadt Lisa Yandi.
Die Container auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof müssen wieder genutzt werden. Lange standen sie leer, jetzt wohnen hier vor allem Menschen aus der Ukraine. Natalia ist aus Odessa und teilt sich ein Zimmer mit einer Frau aus Kiew. Wir sind zwei fremde und sehr unterschiedliche Menschen. Dann noch der Hund. Wir haben keine Wahl. Wir müssen irgendwo wohnen, aber es gibt auch mal Probleme. Das Containerdorf, eine der Unterkünfte, die Berlin reaktiviert hat, um Wohnraum zu schaffen für Asylbewerber und Geflüchtete aus der Ukraine.
Aktuell stehen nur noch einige hundert Plätze zur Verfügung bei einem täglichen Zugang von mehreren hundert Ukrainerinnen.
Rund 700 sind es immer noch täglich. Nicht alle bleiben in Berlin, doch in der Notunterkunft in Tegel übernachten sie oft länger als die geplanten 48 Stunden. Denn auch bundesweit kommen Städte und Gemeinden an ihre Grenzen. Die Sorge?
Dass wir auch nicht mehr auf den Wohnungsmarkt zugreifen können, sondern jetzt langsam zunehmend wieder auf Turnhallen und dergleichen oder Gemeinschaftsunterkünfte zurückgreifen müssen.
In der Containerunterkunft versuchen Marina und ihre Familie, sich so wohnlich wie möglich einzurichten. Wir leben von Tag zu Tag und versuchen, es uns gemütlich zu machen, aber wir möchten gerne wieder ein eigenes Zuhause haben. Sie suchen bereits nach einer Wohnung, wie so viele in Berlin und anderswo.
Dass das FBI Razzien durchführt, ist völlig normal. Dass das FBI dies bei einem Ex-Präsidenten tut, ist bis gestern Abend noch nie vorgekommen. Die Agenten durchsuchten ein Luxusanwesen von Donald Trump, der die Razzia selbst öffentlich machte und von politischer Verfolgung sprach. Trump soll Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen haben, deren Inhalt die nationale Sicherheit gefährdet. Aus Washington, Elmar Thewissen.
Sie kamen um 9 Uhr morgens, in Zivilkleidung ein Dutzend FBI-Agenten. Den ganzen Tag durchsuchten sie Mar-a-Lago, den Wohnsitz des Ex-Präsidenten in Florida. Erst Donald Trumps Statement am Montagabend machte die Operation öffentlich. Trump nennt sie unnötig, unangemessen und korrupt. Aber das FBI handelte im Auftrag des Justizministeriums und auf richterliche Anordnung. Der Verdacht, Trump habe streng geheime Dokumente entwendet. Man muss dann einen Bundesrichter von einem begründeten Verdacht überzeugen, dass eine Straftat begangen wurde und dass die Beweise dafür an eben jenem Ort sind. Das FBI suchte gezielt, brach sogar den Safe von Donald Trump auf. Schon im Januar hatte das Nationalarchiv hier 15 Kartons beschlagnahmt, darin auch Briefverkehr mit Nordkoreas Diktator Kim. Immer wieder soll Trump Unterlagen auch ins Klo gespült haben, wie diese Fotos belegen. Trump selbst hielt sich am Montag in New York auf, ließ seinen Sohn Eric für sich sprechen. Das Weiße Haus will offenbar den Mann angreifen, den es als größte Bedrohung für Joe Biden sieht. Das FBI werde als Waffe gegen den politischen Gegner missbraucht, twittern führende Republikaner. Und auch vor Trumps Wohnsitz sammelten sich schon in der Nacht seine Anhänger. Sie ermitteln gegen Trump, weil sie Angst vor seiner Kandidatur haben. Meint sie, er wird wieder gewinnen. Sollte das FBI hier streng geheime Staatsdokumente gefunden haben, drohen Trump eine Geldstrafe und bis zu 3 Jahre Haft.
Wir wechseln den Kontinent. Jetzt ein Blick nach Kenia. Eigentlich eines der stabilsten afrikanischen Länder. Bei Touristen beliebt, aber auch gebeutelt durch die lahmende Weltwirtschaft. Dort wird ein neuer Präsident gewählt. Kenia mit seiner Hauptstadt Nairobi liegt im Osten Afrikas und steckt in einer Schuldenkrise. Für die Bevölkerung heißt das höhere Steuern und gleichzeitig wird alles teurer. Die Lage zu verbessern, das versprechen die beiden Favoriten der Wahl, für die sich gut 22 Millionen Menschen haben registrieren lassen. Susan von Lujewski.
Wahlen in Kenia beginnen immer schon in den frühen Morgenstunden. Und schon vor Öffnung der Wahllokale bilden sich lange Schlangen. Wie auch hier im Maasai-Bezirk Kajiado ist die Spannung groß, wer der neue Staatspräsident des Landes wird. Die Menschen in Kenia werden eine Führung ihrer Wahl bestimmen. Eine Führung, von der sie wissen, dass sie die Wirtschaft des Landes ändern wird. Die schwächelnde Wirtschaft des Landes ist das beherrschende Thema im Wahlkampf. Vizepräsident William Ruto, der jetzt als Staatspräsident kandidiert, will vor allem die sozial Schwachen ansprechen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Menschen in Kenia eine Wahl treffen, die unser Land in die Zukunft führt. Rutos Hauptkonkurrent, Polit-Urgestein Raila Odinga. Der 77-Jährige hat eine Frau als Vizekandidatin. Martha Karua ist eine Top-Juristin, gilt als nicht korrupt. Karua gehört zur größten Volksgruppe, den Kikuyu, und sichert damit viele Stimmen. Das ist ein Vorteil. Sie wäre die erste Frau als Vizepräsidentin. Sie wird es für andere weibliche Führungskräfte leichter machen. Viele junge Leute sind auch in Kenia politikmüde, haben sich nicht für die Wahlen registrieren lassen. Bisher verläuft die Abstimmung weitgehend geordnet. Wie friedlich die Wahlen verlaufen, hängt entscheidend davon ab, wann das Ergebnis vorliegt. Das Land leidet noch immer unter dem Trauma von 2007. Damals hatte sich das Wahlergebnis verzögert, es kam zu Massenunruhen und über 1000 Menschen starben. So sind diesmal 150.000 Sicherheitskräfte im ganzen Land unterwegs, um Kenias Demokratie zu schützen.
Der Klimawandel ist deutlich zu spüren. Seit Mitte April hat es in Deutschland nicht mehr über einen längeren Zeitraum geregnet. Klimaforscher prognostizieren, dass Hitze- und Dürreperioden bei uns zunehmen werden. Die der vergangenen Monate stellen ein immer größer werdendes Problem für Mensch und Natur dar. Wie sich das zum Beispiel auf das Leben von Fischen auswirkt, zeigt Isabel de la Vega.
Schlechte Zeiten für die Forellen der Fischzucht im hessischen Herzberge. Die Hitze und die Dürre setzen den Tieren zu.
Die Fische können auch quasi knapp über Wasser halten. Das Problem haben wir halt mit der Hitze und mit der Trockenheit, dass halt oben vom Bachherd viel zu wenig Wasser kommt. Und das Wasser erwärmt sich auch dementsprechend dann viel stärker.
Weil die Fische hier den Klimawandel sonst nicht überstehen würden, muss über Belüfter permanent Sauerstoff in die Forellenbecken gepumpt und das Wasser insgesamt umgewälzt werden. Erste Hilfe brauchte es auch für diese Fische. An der Aller bei Wolfsburg starben bereits Hunderte. Die Wasserstände sinken. Lagen sie am Rhein vor einigen Jahren noch durchschnittlich bei rund 3 Metern, liegt der Stand aktuell bei 1,47. Eine Messstation am Main. Die Experten weisen darauf hin, dass bei Fischen der Stoffwechsel von der Hitze fatalerweise angekurbelt wird.
Diese hohen Wassertemperaturen haben dann eben auch zur Folge, dass die Stoffwechselvorgänge eben schneller abspielen. Und das führt im Allgemeinen zu einem höheren Sauerstoffverbrauch.
Es gibt aber Maßnahmen, die gegen den Sauerstoffschwund im Wasser helfen könnten, wie eine Bepflanzung der Ufer mit Bäumen.
Am dringendsten wäre tatsächlich Beschattung von Fließgewässern. Das ist das, was uns hilft, die Fließgewässer runterzukühlen und den Eintrag von Schadstoffen über die Fläche wie auch über Kläranlagen zu reduzieren.
Das umzusetzen wird wegen der steigenden Temperaturen immer dringlicher.
Der Georg-Büchner-Preis gilt als eine der bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum. Er geht in diesem Jahr an die in der Türkei geborene Autorin Emine Sevgi Özdamar. Özdamar schreibt seit mehr als 3 Jahrzehnten auch auf Deutsch Romane, Erzählungen und Theaterstücke. Die Jury sagt, ihr verdanke die deutsche Literatur neue Horizonte und einen so wörtlich hochpoetischen Sound. Um einen ganz anderen Sound ging es bei ihr. Olivia Newton-John. Mit Filmmusicals wie Grease oder Xanadu wurde sie vor mehr als 40 Jahren weltberühmt. Jetzt ist die Sängerin und Schauspielerin mit 73 Jahren gestorben. Weltweit ist die Trauer groß. Am Walk of Fame legten Fans Blumen nieder. Jahrzehntelang kämpfte Newton-John bis zuletzt gegen Brustkrebs, wurde zur Aktivistin, unterstützte andere Betroffene. Unvergessen ihre Rolle als Sandy an der Seite von John Travolta in Grease. Bleibt immer ein Ohrwurm. Jetzt sind wir beim Sport. Der Bundeskanzler, der war heute beim DFB und warb erneut für gleiche Prämien, Christine.
Ja, es muss sich was tun. Equal Pay, das ist das Zauberwort. DFB-Präsident Bernd Neuendorf bekräftigte nach dem Treffen mit dem Kanzler über die Angleichung der Zahlungen zwischen Frauen und Männern im Fußball debattieren zu wollen. Und erklärte, dass das Prämiensystem nicht mehr zeitgemäß ist.
Der Kanzler trifft die DFB-Spitze und drängt auf eine Gleichbehandlung von Frauen- und Männerteams. Scholz forderte schon während der EM gleiche Bezahlung. Mit dem Schlagwort Equal Pay hatte er Fahrt in die Debatte gebracht. Und er ist zudem für eine Angleichung der Prämien.
Ich finde, das ist etwas Politisches, anders als die Gehaltsverhandlungen, die erfolgreiche Spieler und Spielerinnen anderswo führen. Und deshalb macht es schon Sinn, dass man dort über gleiche Prämien diskutiert.
Auch Bundestrainerin Vost Tecklenburg plädierte im aktuellen Sportstudio für eine Anpassung der Titelprämien bei Frauen- und Männernationalmannschaft.
Für den Titel das Gleiche auszuschütten, aber dann bitte bei den Männern ein bisschen weniger und bei uns ein bisschen mehr, weil ich finde es immer noch überdimensioniert.
Deshalb bin ich zumindest bereit, in unseren Gremien auch darüber zu diskutieren, ob unser über Jahrzehnte, muss man ja sagen, gewachsenes Prämiensystem noch zeitgemäß ist.
Seit der EM sind die Forderungen Grundgehälter, Chancengleichheit, Anschlusszeiten zur Primetime, mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz. Das Treffen heute hat gezeigt, der Wille zu Veränderungen ist vorhanden.
Nächste Herausforderung für Eintracht Frankfurt. 4 Tage nach dem verpatzten Bundesliga-Auftakt gegen die Bayern trifft der Europa-League-Gewinner morgen Abend in Helsinki im UEFA-Supercup auf Champions-League-Sieger Real Madrid. Allerdings personell geschwächt.
Bei der Eintracht dreht sich heute wie in den vergangenen Tagen alles um Philipp Kostic. Im Abschlusstraining in Frankfurt am Vormittag noch dabei. Am Nachmittag kommt das Team ohne den Serben in Helsinki an. Der 29-Jährige steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Juventus Turin.
Es ist einfach so, dass Philipp jetzt auch sagen wir mal, den letzten Vertrag unterschreibt in seiner Karriere. Und es ist natürlich auch eine genaue für ihn eine Entscheidung ist für die Zukunft. Was will er machen? Was will er vielleicht noch mal anderes probieren?
In seinen 4 Jahren bei Frankfurt ist Kostic zu einem der besten Flügelspieler der Bundesliga gereift. Ohne ihn wird die Aufgabe Real Madrid im Olympiastadion von Helsinki noch ein Stück größer.
Und Timo Werner wechselt nun endgültig von Chelsea zurück nach Leipzig.
Dann vielen Dank, Christine. Es geht übrigens weiter mit der extremen Trockenheit. Mehr dazu gleich im Wetter von Özden Terli. Gesundheitsminister Lauterbach im Heute-Journal-Interview ab 21.45 Uhr mit Marietta Slomka. Das war die Nachrichtenlage an diesem Dienstag. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, schönen Abend und bis morgen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Kaum Regen in Sicht in den nächsten Tagen, denn eine umfangreiche Hochdruckbrücke hat sich ausgeweitet vom Atlantik bis in den Osten Europas. Ja, und heiße Luft kommt von Südwesten zu uns. Und so steigen die Temperaturen vor allem im Westen Deutschlands über die 30-Grad-Marke. Ja, kaum Regen in Sicht in Deutschland, auch Richtung Frankreich. Hier Richtung Spanien 1 bis 10 Liter, das ist natürlich viel zu wenig. Richtung Italien ein bisschen mehr, 10 bis 70 Liter bei kräftigen Schauern und Gewittern möglich. Schauen wir in die Nacht. Es bleibt trocken bei wenigen Wolken, etwas Nebel Richtung Ostsee. Das bei tiefsten Temperaturen von 9 Grad an den Alpen und zum Beispiel 10 Grad in der norddeutschen Tiefebene, 18 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Morgen viel Sonnenschein und wenige Wolken. Weiterhin trocken bei höchsten Temperaturen bis 32 Grad im Südwesten Deutschlands oder am Niederrhein. Ein wenig kühler, dann 22 Grad an der See und dort auch erträglicher. Die nächsten Tage steigen die Temperaturen nach und nach an. Donnerstag komplett trocken bis 33 Grad. Freitag einzelne Gewitter im Süden und Samstag im Osten und dann bis 35 Grad. Einen schönen Abend.